Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute mit der Folge Das Gleichnis vom Schatz im Acker. Bist du bereit, alles loszulassen? Ja, als Einleitung zu dieser Folge wollte ich ursprünglich davon erzählen, wie ich immer wieder mit der Frage gehadert habe, ob ich jetzt nur noch Mehr Himmel machen soll und meine anderen beiden Projekte bzw. Podcasts pausieren soll. Und ich habe gebetet, ich habe Gott um Antwort gefragt und lange keine bekommen, zumindest keine eindeutige Antwort. Einen Tag war das so und den anderen Tag wieder ganz anders, also es war wirklich keine Antwort. Und dann Ende März, als ich das Gleichnis vom Schatz im Acker gelesen habe, also ich kannte das auch schon vorher, aber als ich es wirklich genau gelesen habe und für diese Folge verwenden sollte, da hatte ich gerade meine letzte Glaubenskrise hinter mir, von der erzähle ich auch in der Folge zu Glaubenskrisen und Zweifeln am Glauben. Und dann war ich mir sicher, dass ich wirklich nur noch mehr Himmel machen sollte. Und ich wollte dieses Gleichnis vom Schatz im Acker eigentlich als Entscheidungshilfe auch für dich, für Entscheidungen, vor denen du stehst und wo du so ein bisschen haderst, ja, wollte ich für dich präsentieren eben. Und mittlerweile ist Ende August und die Antwort auf die Frage, ob ich eigentlich jetzt 3 Podcasts machen soll oder vielleicht nur 2 oder doch nur ein Projekt weitermachen soll, hat sich wieder 10-mal geändert. Und ich stelle fest, Gott hat mir keine eindeutige Antwort gegeben und vielleicht gibt Gott mir auch keine eindeutige Antwort. Beziehungsweise vielleicht habe ich doch eine Antwort bekommen, aber nicht so, wie ich erwartet habe. Nämlich die Antwort könnte sein, ja, das Baby, das in mir heranwächst und das im November zur Welt kommen wird, wenn alles gut geht und das vermutlich auch vieles verändern wird. Vielleicht habe ich mir überlegt, ist dieses ganze Hin und Her und diese Unsicherheit und auch Ungewissheit auch eine Probe, die Gott mir schickt, die mir zeigen soll, dass ich eigentlich lernen soll zu vertrauen. Und das heißt es ja, keine Gewissheit zu haben. Das ist eigentlich ähnlich so wie die Aussage, dass wenn du hundertprozentig etwas weißt, dann brauchst du keinen Glauben mehr. Also keine Gewissheit zu haben, heißt ja, Dinge auf mich zukommen lassen, die ich eh nicht beeinflussen kann und darauf vertrauen, dass Gott es gut machen wird. Und das ist eigentlich so wie das, was ja wie in der Geschichte über Josef in Genesis 50, Vers 20, der berühmte Vers, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hat es zum Guten gemeint, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Nach der Elberfelder Übersetzung. Und jetzt, wenn ich darüber nachdenke, dann fällt mir auf, dass es eigentlich viel mehr mit dem übereinstimmt, was Jesus uns mit dem Gleichnis im Acker sagen will, als damit einfach alles fallen und liegen zu lassen und nur noch für Gott zu arbeiten. Das ist ja viel einfacher. Aber dieses Ungewissheit aushalten und zu warten und zu vertrauen, das ist eigentlich etwas viel Größeres, als direkt loszulaufen. Also das Vertrauen und sich führen lassen, das muss ja an erster Stelle stehen. Nicht das, oh, ich mache das jetzt, weil ist es in meiner Hand. Also um jetzt die Frage zu beantworten, warum mache ich diese Episode und was kannst du daraus mitnehmen? Ja, es geht eigentlich um das Thema, was bist du bereit für Gott zu geben? Und ist der Glaube für dich etwas Bequemes, das du irgendwie im Hinterkopf hast und das dir zum Beispiel die Angst vorm Tod nimmt? Oder ist er für dich so wichtig, dass du mit Freude bereit bist, dein Leben für Jesus zu verlieren, um es zu retten? Okay, ich fange mal an mit dem Gleichnis vom Schatz im Acker. Das steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 44. Und ich zitiere das mal nach der neuen Genfer Übersetzung. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Am Anfang möchte ich mal kurz über den Kontext etwas sagen, nämlich über die Gleichnisse Jesu über das Himmelreich. Und das 13. Kapitel von Matthäus, also die Verse 1 bis 53, enthalten 7 Gleichnisse, in denen Jesus das Himmelreich beschreibt. Und das sind alles so alltagsnahe Bilder. Es geht um Acker, um Saat, Unkraut, Fischernetz, Schatz, Perle und Sauerteig. Und Vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, dass es diese Gleichnisrede zum Himmelreich eben nur im Matthäusevangelium gibt. Und die Frage ist, warum? Naja, Matthäus hat sein Evangelium so strukturiert, dass es analog ist zu den 5 Büchern Mose. Also es gibt eigentlich 5 große Reden Jesu und eine davon ist eben diese Gleichnisrede. Schauen wir uns als nächstes an, was Himmelreich eigentlich bedeutet. Also das Himmelreich ist eigentlich die Gottesherrschaft, die Herrschaft Gottes. Das ist kein Ort im Himmel, sondern das ist, meint die Realität, dass Gott regiert. Also unsichtbar, aber wirksam. Und wie das genau funktioniert, das schauen wir uns auch noch genauer an. Also das Thema ist eigentlich, wie wir Gott, wie reagieren Menschen darauf und was macht eigentlich das Reich Gottes aus? Und um das Gleichnis auszulegen, schauen wir uns verschiedene Begriffe an. Also es gibt ja hier verschiedene zentrale Begriffe. Himmelreich, Schatz, vergraben in einem Acker, wird zufällig entdeckt, wird wieder vergraben, wird mit dem Acker zusammen gekauft, der Mann, der den Schatz entdeckt, die große Freude, die er hatte, dann vergräbt er den Schatz wieder, er verkauft alles, was er besaß und kauft dafür den Acker. Kommen wir nochmal zum Himmelreich zurück. Also was ist das Himmelreich? Das besteht im Griechischen aus den beiden Wörtern Basileia, Kingdom, also ja, Reich, und Uranus, also Himmel, zusammen also Himmelreich. Man könnte auch sagen Reich der Himmel oder auf Englisch Kingdom of Heaven oder auf Russisch Zarstwo Nebesnaya. Und nur das Matthäusevangelium verwendet das Wort Himmelreich. Und das geschieht aus Respekt tatsächlich vor dem Namen Gottes, weil im Judentum zur Zeit Jesu war es üblich, den Namen Gottes aus Ehrfurcht nicht direkt auszusprechen. Anstatt Yahweh sagte man dann zum Beispiel der Name, Hashem, oder der Heilige, gepriesen sei er, oder auch einfach der Himmel. Also man hat Uranus, Himmel, als ehrfürchtige Umschreibung für Gott selbst verwendet. Deswegen können wir ja Himmel eigentlich mit Gott austauschen, dann haben wir Gottes Reich, also Gottes Herrschaft. Und wenn Matthäus Himmelreich meint, dann, wenn er Himmelreich sagt, dann meint er eigentlich das Reich, das vom Himmel kommt, also das Reich, das Gott selbst wirkt. Und Lukas, Markus und Paulus hingegen sagen das Reich Gottes, also Reich Gottes, Herrschaft Gottes, Himmelreich, das ist alles dasselbe. Und das bezeichnet alles keinen Ort, sondern eben die Herrschaft Gottes. Und meint das Leben unter Gottes Herrschaft, sowohl jetzt als auch in Ewigkeit, verbunden mit Jesus und getragen vom Heiligen Geist. So, und das Erste, was gesagt wird, ist, dass das Himmelreich wie ein Schatz ist. Und zwar nicht buchstäblich ein Schatz, nicht, da steht nicht, das Himmelreich ist ein Schatz, sondern es ist wie ein Schatz. Und damit ist gemeint, dass es verborgen ist. Einerseits und dass es andererseits auch sehr kostbar ist, dass es etwas Wertvolles ist. Es ist nicht etwas Beliebiges, sondern es ist etwas, das man unbedingt haben möchte. Und dieser Schatz wird unerwartet entdeckt und er ist auch dementsprechend lebensverändert. Also wer ihn findet, wer ihn erkennt, ist bereit, alles dafür zu geben. Das Himmelreich ist also nicht nur wie ein Schatz, sondern es ist wie ein verborgener Schatz. Und das bedeutet, dass Gottes Herrschaft nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Es ist nicht sofort sichtbar oder offensichtlich, dass Gott herrscht. Und ja, seine Herrschaft ist real, aber sie ist nicht spektakulär oder laut. Man muss schon genau hinschauen, man muss sie entdecken. Man sieht sie nicht automatisch, sondern sie muss entdeckt, gesucht und erkannt werden. Also man muss sich schon ein bisschen bemühen, hinschauen, hinhören, sich bewegen. Und Gottes Herrschaft ist auch unscheinbar. Sie kommt nicht mit Macht oder Pomp, sondern leise und zeigt sich in kleinen Dingen, die eigentlich sehr groß sind, sowas wie veränderte Herzen. Was meine ich damit? Na, sowas wie zum Beispiel, dass jemand der sich gekränkt fühlt, dass er zum Beispiel nicht nochmal nachtritt und dann irgendwie noch so einen Pfeil zurückschießt, sondern dass er sich für Vergebung entscheidet, anstatt nachzutreten. Oder Leute, die Dinge tun, die sie tun müssen, ohne sich zu beschweren, ohne zu klagen, sondern das einfach aus Liebe und aus Dienen heraus tun. Oder wenn Menschen alte, bittere Gefühle loswerden können. Vielleicht hast du auch zum Beispiel so ein etwas schwieriges Verhältnis zu deinen Eltern oder vielleicht ist das Verhältnis okay, aber es gibt trotzdem so ein paar Punkte, wo du denkst, ja, das hätte eigentlich nicht sein müssen, da bin ich eigentlich immer noch ein bisschen nachtragend. Und wenn du diese Bitterkeit zum Beispiel loslassen kannst, dann ist das auch ein Zeichen von, ein Anzeichen für das Reich Gottes. Oder der schöne Klassiker, wenn man im Gefängnis Lobpreis singt, so wie Paulus in der Apostelgeschichte 16, Vers 25. Und er singt ja nicht, weil er muss, sondern weil er innerlich frei ist und Gott dafür preist. Also wenn man jetzt nur auf äußere Erfolge oder auf sowas wie religiöse Leistung schaut, dann erkennt man das Reich Gottes natürlich nicht. Und in Lukas Kapitel 17, Vers 20 bis 21 steht etwas sehr Passendes. Ich lese das mal vor. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, da ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also Gottes Herrschaft ist nicht sichtbar wie irgendein Staat oder eine Institution, und sie widerspricht auch menschlichen Erwartungen. Viele Juden zum Beispiel zur Zeit Jesu, die haben ein politisches Reich erwartet. Eine Macht, also irgendwas Machtvolles, Befreiendes, was sie von Rom befreit, irgendeine nationale Größe. Aber wie kam Jesus? Jesus kam arm als nacktes Baby auf die Welt in der Krippe. Und er war friedlich, er war dienend und wurde dementsprechend von vielen einfach nicht ernst genommen. Und auch heute ist es so, dass viele Menschen von Gott so klare Zeichen oder Wunder oder schnelle Lösungen erwarten. Aber da verstehen sie was falsch, weil das Reich Gottes, das Himmelreich, zeigt sich anders. Das zeigt sich eben durch Vergebung, durch Wahrheit, durch Demut, Treue, durch diese Dinge. Und um das zu erkennen, um die Herrschaft Gottes zu erkennen, muss man bestimmte Qualitäten mitbringen, muss man offen und bereit sein. Weil, und das ist ja auch der Witz bei dem Schatz, der liegt ja nicht einfach irgendwo rum, sondern man muss ja auch bereit sein, ihn zu finden und ihn zu sehen. Und einige sind wahrscheinlich schon vorher achtlos an diesem Schatz vorbeigelaufen. Und das hat mich daran erinnert, ich war mal in Dortmund, in so einem Viertel, das war ja ein bisschen sozial schwaches Viertel, und da gab es so einen typischen Netto-Supermarkt, so einen alten. Und davor saß ein Bettler und ich habe mir da irgendwas gekauft, um rauszukommen. Da lag ein 5-Euro-Schein auf dem Boden und nicht weit von dem Bettler entfernt, aber der hat den 5-Euro-Schein nicht gesehen, den anscheinend irgendein Kunde von dem Netto verloren hatte. Also das ist so etwas, wenn man nicht bereit ist, es zu sehen, dann sieht man es auch nicht. Und die Herrschaft Gottes lässt sich eben nur erkennen, wenn ich auch bereit bin, mein gewohntes Denken zu hinterfragen, weil das Reich Gottes widerspricht unseren menschlichen Maßstäben. Also menschliche Maßstäbe sind Erfolg, ist etwas Sichtbares, es ist messbar, das ist etwas Beeindruckendes. Macht hat mit Durchsetzungskraft zu tun und Gerechtigkeit ist ungefähr sowas wie jeder bekommt, was er verdient. Aber Gottes Reich stellt diese Maßstäbe eigentlich auf den Kopf. Also Jesus sagt, die Letzten werden die Ersten sein, oder glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Oder wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und deswegen sagt Jesus auch immer wieder, wer Ohren hat, der höre. Es sind eben nicht unsere Maßstäbe, nach denen, an denen man die Herrschaft Gottes erkennt. Also die Herrschaft Gottes ist nicht sichtbar, aber wirkend. Und das spiegelt sich in dieser Tatsache wieder in dem Gleichnis, dass der Schatz eben vergraben liegt. Man muss genau hinschauen, dann kann man ihn finden. Und er entfaltet seine Wirkung eben nicht sichtbar an der Oberfläche, sondern erst in dem Moment, wo er entdeckt wird. Also das bedeutet, dass das Reich Gottes da ist, aber dass nicht jeder es wahrnimmt. Also es wirkt die ganze Zeit, aber es ist nicht aufdringlich. Wieso sagt jetzt Jesus, dass das Himmelreich wie ein in einem Acker vergrabener Schatz ist? Also wieso im Acker? Der Acker ist ja ein sehr alltäglicher und unscheinbarer Ort. Staubig, unauffällig, eher was mit Mühe und Arbeit verbunden. Also kein Ort, an dem man eigentlich einen Schatz erwarten würde. Ein ganz gewöhnlicher Ort. Und Gottes Reich liegt eben oft genau dort verborgen, wo es niemand vermutet, nämlich mitten im Alltag, in Mühe, in Dreck und in Arbeit. Und da möchte ich nochmal unsere menschlichen Maßstäbe und Gottes Maßstäbe gegenüberstellen. Während der menschliche Maßstab wäre spektakulär, ist Gottes Maßstab eher still und verborgen. Unser Maßstab wäre erfolgreich, Gottes Maßstab ist treu und dienend. Der menschliche Maßstab ist außergewöhnlich und Gottes Maßstab ist alltäglich. Der menschliche Maßstab ist mächtig, Gottes Maßstab barmherzig. Der menschliche Maßstab ist abgehoben, Gottes Maßstab ist einfach und simpel. Und im selben Kapitel, also Matthäus 13, vergleicht Jesus das Reich Gottes auch mehrfach mit einem Acker. Das ist hier nicht das einzige Mal, zum Beispiel Vers 3 bis 9, das Gleichnis vom Sämann. Da sagt er auch, dass das Wort Gottes auf einen Ackerboden fällt. Und in Verse 24 bis 30, Unkraut und Weizen, da sagt er, dass die Welt wie ein Acker ist, auf dem Gutes und Böses wächst. Also der Acker steht für die Welt, aber auch für das Herz des Menschen. Und ich glaube, der Kernpunkt ist, dass das Reich Gottes eben nicht in irgendwelchen religiösen Sonderwelten liegt, sondern mitten in dieser Welt und in deinem Herzen. Schauen wir uns als Nächstes an, was es eigentlich bedeutet, dass das Himmelreich entdeckt wird. Das klingt so einfach auf den ersten Blick, aber ist es eigentlich gar nicht. Also entdeckt bedeutet ja, es ist nicht geplant, aber es ist auch nicht zufällig. Oder anders gesagt, es ist nicht geplant, aber vorbereitet. Also der Mann im Gleichnis, der war nicht auf Schatzsuche, sondern er stolpert eigentlich eher über den Schatz. Vielleicht war er beim Arbeiten oder so. Das war kein gezieltes Suchen, er hatte kein spirituelles Projekt. Und das ist übrigens auch etwas, was viele Menschen in ihren Glaubenszeugnissen berichten. Die waren eigentlich mit was ganz anderem beschäftigt, als Gott sie zum Glauben geführt hat. Wie zum Beispiel auch bei Paulus, der war ja auf dem Weg nach Damaskus und wurde dann, er hat überhaupt nicht nach Jesus gesucht, im Gegenteil, er wollte die noch mehr Christen verhaften und wurde dann eben auf dem Weg nach Damaskus überrascht von der Begegnung mit Jesus. Also es kommt natürlich auch vor, dass jemand aktiv nach Gott sucht, zum Beispiel wie im Gleichnis von der Perle, was direkt nach dem Gleichnis vom Schatz im Acker kommt, aber oft sind Menschen mit was anderem beschäftigt, wenn Gott sie ruft. Und also entdeckt bedeutet im Grunde genommen, dass es eine unerwartete Begegnung mit etwas, das größer ist als man selbst. Und der Schatz war auch nicht zufällig da. Ich habe ja gesagt, das war nicht geplant, aber es war eben auch nicht zufällig. Gott hat ihn ja dahin gelegt. Also Gottes Reich kommt nicht aus dem Nichts, es ist schon da, aber es braucht eben das offene Herz, um es zu erkennen. Und was auch nicht zufällig ist, sondern es ist vielmehr geführt, da möchte ich nochmal Johannes 6, Vers 44 zitieren. Da sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Also was hier wie Zufall aussieht, der findet zufällig diesen Schatz, ist gar kein Zufall, sondern es ist göttlich geführt. Also das kann natürlich Verschiedenes sein, es kann irgendeine Begegnung sein oder ein Vers aus der Bibel und ein Gespräch. Und plötzlich sieht jemand, was er vorher nicht gesehen hat. Und dieser Mann im Gleichnis, der entdeckt ja nicht nur den Schatz, sondern er sieht auch, also er versteht den Wert des Schatzes und handelt. Und entdecken bedeutet hier sehen, was es ist und gleichzeitig bereit dafür zu sein, alles zu geben. Also entdecken ist eigentlich erkennen und reagieren zusammen. Und interessant ist, was passiert, als der Mann den Schatz entdeckt. Also er entdeckt den Schatz, dann freut er sich sehr, er vergräbt den Schatz wieder, verkauft alles, was er besitzt und kauft den Acker mit dem Schatz. Die Frage, die du dir wahrscheinlich stellst, ist ja, warum vergräbt er denn jetzt den Schatz wieder, anstatt ihn einfach mitzunehmen? Das wäre ja viel einfacher. Das hat eben mit dem Besitzrecht der damaligen Zeit zu tun. Nach jüdischem Recht gehörte ein Schatz, wenn er auf einem Acker war oder irgendwas anderes Wertvolles, gehörte eben dem Besitzer des Ackers. Und der Mann konnte nicht einfach den Schatz mitnehmen, sondern musste den Grund und Boden kaufen, auf dem der Acker war, um den Schatz zu besitzen. Ansonsten hätte er ihn gestohlen. Und was auch vielleicht noch im Hintergrund steht, ist so eine Art, ja, ich würde sagen, kluge Strategie und auch Sicherheit. Weil indem der Mann den Schatz wieder vergräbt, sichert er ihn, ja, bis er alles verkauft hat, um das Land zu kaufen. Weil wenn er jetzt mit dem Schatz davongelaufen wäre, der Eigentümer hätte das gemerkt, dann hätte der ursprüngliche Eigentümer ihn beanspruchen können. Also er geht eigentlich auch nur mal sicher, indem er ihn wieder eingräbt. Und das zeigt uns, dass das Reich Gottes etwas ist, das uns nicht automatisch gehört, sondern das erfordert eine bewusste Entscheidung. Und es ist auch etwas, das uns alles kostet. Also der Mann verkauft ja alles, um es zu bekommen. Und wichtig ist da auch, weise und überlegt zu handeln, weil der Mann in dem Gleichnis handelt ja nicht überstürzt, sondern durchaus strategisch und entschlossen. Also man könnte sagen, dass der Mann den Schatz vergräbt, weil er ihn sich eben auf eine legale und endgültige Weise sichern will. Und genauso müssen auch wir das Reich Gottes bewusst und mit ganzem Herzen ergreifen und nicht irgendwie nebenbei. Das geht nicht. Warum freut er sich denn jetzt so sehr über den Schatz? Das scheint ja eine eigentlich ziemlich triviale Frage zu sein, ist aber eigentlich gar nicht trivial. Also der Mann freut sich so sehr über den Schatz, weil er erkennt, und das erkennt er nicht nur mit dem Herzen, sondern auch mit dem Verstand, dieser Schatz ist nicht einfach irgendein schönes Plus oder ein Extra, sondern er ist wertvoller als alles andere, was ich besitze. Da kommt nichts gegen an. Und warum ist er so wertvoll? Naja, weil das Himmelreich, das Reich Gottes, das kann mir niemand mehr nehmen. Wenn ich das einmal habe, dann habe ich das und das kann mir nicht weggenommen werden. Besitz, also materieller Besitz auf der Erde, ist unsicher. Alles, was ich habe, kann irgendwie verschwinden. Das haben wir zum Beispiel bei Hiob gesehen. Ob das jetzt die Kinder sind, das Haus, der Reichtum, Ernte, Tiere, egal, oder in der heutigen Zeit kannst du Dinge einsetzen dagegen, dein Haus, dein Auto, deine Karriere, das kann alles morgen weg sein, aber das Himmelreich, das Reich Gottes ist sicher, ist dauerhaft und unvergleichlich, weil es eben ewiges Leben bedeutet in und bei Gott. Und das ist etwas unvergleichbar Kostbares, das kannst du mit materiellem Reichtum nicht aufwiegen, weil es eben keine menschlichen Maßstäbe kennt oder irgendwas damit zu tun hat, sondern weil es eine Kraft ist, die das ganze Leben neu ausrichtet. Und das ist eben etwas, für das es sich lohnt, alles aufzugeben. Und damit sind wir schon beim letzten Teil, nämlich die Antwort auf die Frage, warum verkauft denn der Mann jetzt alles? Also die Freude, die er empfindet, als er den Schatz findet, erklärt ja im Grunde genommen schon, warum der Mann alles verkauft, um den Schatz zu bekommen oder um den Schatz kaufen zu können indirekt. Die wichtige Frage ist eigentlich, was verkauft der Mann denn eigentlich, um den Acker kaufen zu können? Also sowohl wörtlich als auch übertragen. Und wörtlich steht da ja, er verkaufte alles, was er besaß. Und wenn wir uns das mal genauer ansehen, dann bedeutet das, dass er nicht nur irgendwas Überflüssiges aussortiert hat oder so ausgemistet hat, sondern er hat seinen ganzen materiellen Besitz verkauft. Und im übertragenen Sinne bedeutet das, dass er das Reich Gottes an die erste Stelle steht. Und das bedeutet, dass er sich an das erste Gebot hält, nämlich Gott lieben und fürchten. Mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele, mit seinem ganzen Verstand. Das ist eben das Allerwichtigste. Seiner ganzen Kraft. Und er gibt eben dafür auch etwas auf. Er gibt auf, was er bisher für gegeben, für gut und richtig gehalten hat. Er gibt auch seine Identität im alten Sinn auf. Also diese Unabhängigkeit, Selbstbestimmtheit, dass ich die Kontrolle habe. Er gibt seinen Willen als oberste Instanz auf, die bestimmt, wonach er zu streben hat, was er tut und tun will und so weiter. Weltliche Maßstäbe von Status, Sicherheit und Erfolg. Den Wunsch nach Selbstverwirklichung zum Beispiel oder das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen, das Recht auf Rache, Recht haben oder Selbstschutz oder die Angst, so kurz zu kommen oder abgelehnt zu werden, das gibt er alles auf und stellt eben das Reich Gottes an die erste Stelle. Und du erkennst es wahrscheinlich schon, das, was der Mann tut, ist im Grunde genommen das, was wir als Nachfolge Jesu bezeichnen. Und Da lese ich dir nochmal vor aus Lukas 9, Verse 23 bis 25. Zu allen sagte er, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? So, das ist das, die Stelle, wo Jesus über die Nachfolge spricht. Also der Mann macht das nicht aus Zwang oder aus moralischer Pflicht, sondern der Verkauf von allem, was er hat, ist eben die logische Folge aus dem Fund des Schatzes. Weil wer den Schatz hat, der braucht das Alte nicht mehr. Das darf alles gehen, das darf man alles loslassen. Und ich sag dir mal, was das für mich zum Beispiel war, als ich diesen Schatz gefunden habe oder auch Gott mich zu dem Schatz geführt hat und mich den Schatz hat entdecken lassen, besser gesagt. Bei mir war das zum Beispiel diese Idee, mich selbst zu verwirklichen. Also ich setze mich hin, ich finde heraus, wer ich bin, was ich will, was mir gefällt in Bezug auf Arbeit, Beziehungen, Wohnort und so weiter. Oder auch diese Idee von weltlicher Freiheit und Unabhängigkeit, also mich nicht festlegen müssen, morgen an einem neuen Ort sein können, diese Ungebundenheit. Und das habe ich losgelassen und ich habe die Kontrolle an Gott abgegeben und Gott bestimmen lassen, wer ich bin. Und ich glaube, das hört auch nie auf, weil ja, mich macht Gott nicht jetzt zu dem Menschen, der ich bin, der ich sein soll, sondern das ist ein länger dauernder Prozess, in dem es einfach nur wichtig ist, selber offen zu sein und sich Gottes Willen unterzuordnen und hold your dreams lightly oder wie ich das ausgedrückt habe, dieses Zitat, was ich gefunden hatte in Bezug auf Gottes Führung, wo ich ja in der vorletzten Folge, glaube ich, drüber gesprochen hatte. Also sich nicht an seine Ideen, an seine Pläne klammern, sondern die eben ja flexibel halten, sich flexibel halten und sich nicht fixieren auf etwas, das man unbedingt will, um es zu erzwingen, sondern seine Wünsche, seinen Willen in die Hände Gottes geben und schauen, was er daraus macht. Und hier möchte ich dich mal fragen, was hast du aufgegeben, als du dein Leben Jesus gegeben hast? Was war das Alte, das du nicht mehr gebraucht hast? Wenn du magst, kannst du das gerne in die Kommentare schreiben. Es gibt jetzt zu jeder Folge auf Mehr Himmel gibt es einen Beitrag auf www.mehr-himmel.de. Da kannst du gerne einen Kommentar hinterlassen. Es würde mich freuen, wenn da eine rege Diskussion auch entstehen würde. Also ich fasse das Gesagte noch einmal kurz zusammen. Was sagt uns dieses Gleichnis vom Schatz im Acker über das Reich Gottes bzw. über das Himmelreich? Das Reich Gottes ist das Wertvollste, was ein Mensch finden kann. Das ist viel mehr wert, übersteigt grenzenlos den Wert von Besitz, Sicherheit oder Ansehen. Das Reich Gottes ist nicht sichtbar, aber es ist wirkend. Wirkend in dem Sinne, dass es ein neues Herz schenkt, Menschen neu macht und das Leben durchdringt. Das ist sicher auch etwas, das du festgestellt hast, seitdem du zum Glauben gekommen bist. Das Reich Gottes ist auch herausfordernd, weil es zum Handeln auffordert. Also wenn du diesen Schatz einmal gefunden hast, dann kannst du nicht neutral bleiben und sagen, ja, okay, Schatz liegt hier, vielleicht gucke ich mir den morgen nochmal an oder so. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, das passt zu Lukas 11, Vers 23. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Also dieser Schatz, dieses Reich Gottes ruft dazu auf, dass du dein eigenes Leben neu ausrichtest und eben auch konkrete Entscheidungen triffst. Du kannst nicht neutral bleiben, entweder du bist für Jesus oder du bist gegen ihn. Man könnte sagen, dass das Reich Gottes die Summe aller Herzen ist, die sich haben ändern lassen, im Stillen natürlich, ohne großes Brimborium oder politische großartige Änderung oder irgendein Pomp. Das Reich Gottes ist kein geografisches Gebiet, ist keine sichtbare Struktur, sondern das Reich Gottes ist da, wo Menschen sich Gott unterordnen und wo seine Herrschaft auch angenommen wird. Und das geschieht eben fast immer im Verborgenen, im Gebet, im innerer Umkehr, im Loslassen von Stolz oder Rechthaberei und auch damit, dass man anfängt zu vergeben. Und es ist auch interessant, was uns das Gleichnis über Gott sagt. Man könnte sich ja fragen, ja, warum hat Gott denn das so gemacht? Warum hat er seine Herrschaft nicht irgendwie sichtbarer oder mächtiger, also nach unseren Maßstäben gemacht? Weil Gott ist allmächtig, er hätte das ja tun können. Und das liegt daran, dass Gott einlädt, statt zu manipulieren. Das Reich Gottes wächst von unten. Es ist nichts, was von oben aufoktroyiert wird. Sondern, ja, es wirkt eben durch stille Überzeugung, anstatt dass du von außen irgendwie überwältigt wirst. Und Gott wirkt im Alltäglichen und im Unscheinbaren. Also der Schatz liegt nicht im Palast hinter irgendeiner vergoldeten Tür, sondern er liegt im staubigen Acker. Und das bedeutet oder zeigt uns, dass Gott uns nicht außerhalb des Lebens begegnet, sondern eben mittendrin, inmitten von Staub und Schmutz und Arbeit und Mühe. Und eine andere Sache, die uns das Gleichnis über Gott sagt, ist, dass er uns etwas von unermesslichem Wert schenkt, nämlich etwas, das kein Mensch irgendwie verdienen oder produzieren kann. Ein Geschenk, das nicht erreichbar ist durch Anstrengung, aber eins, für das man sich schon entscheiden muss. Was bedeutet das jetzt für dich? Und da möchte ich dir drei Dinge mitgeben. Das erste ist, erkennst du den Schatz? Weil das Reich Gottes ist ja da, aber nicht jeder kann seinen Wert sehen. Und wer es erkennt, steht natürlich vor dieser Entscheidung. Ist es das Wertvollste für mich? Verkaufe ich alles, was ich habe dafür oder nicht? Der zweite Punkt ist, bist du bereit, alles dafür zu geben? Also der Mann verkauft alles, um den Schatz zu bekommen. Der macht keine halben Sachen und verkauft irgendwie nur die Scheune und dann irgendwie noch ein paar Anziehsachen und dann noch den Ölkrug, sondern er verkauft alles. Und dementsprechend fordert Jesus auch völlige Hingabe, wie er in Matthäus 16, Vers 25 sagt, wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Also das geht gar nicht so sehr um ein Opfer, sondern eigentlich um einen Tausch. Also du tauscht das Vergängliche gegen das Ewige und die Frage ist, bist du dafür bereit? Und der letzte Punkt, Freude statt Zwang. Also ich finde, das ist auch ein ganz schöner und wichtiger Punkt. Der Mann freut sich und er verkauft es alles, was er hat, voller Freude. Es macht ihm überhaupt nichts aus. Das ist nichts von Zwang oder Traurigkeit oder Hadern, sondern ja, das sagt uns, dass wer das Reich Gottes wirklich erkennt, der gibt gerne alles auf, weil er weiß, es gibt nichts Besseres. Es ist das Beste, was mir passieren kann. Ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren. Ganz im Gegenteil, ich habe nur zu gewinnen. Genau das, was ich gerade zitiert habe. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Und das Gleichnis hat auch eine Antwort auf meinen vierten Glaubenszweifel gegeben. Dass mein vierter Glaubenszweifel, wenn du die Folge nicht mehr in Erinnerung hast oder nicht gehört hast, war, habe ich mich da vielleicht selber irgendwie rein manipuliert oder rein gebrainwashed in den Glauben. Und darauf hat das Gleichnis definitiv auch eine Antwort gegeben, nämlich, ja, echtes geistiges Leben, das entsteht nicht durch Manipulation. Und wenn ich mich selbst da hineingeredet und manipuliert hätte, dann wäre irgendwann, früher oder später, Druck entstanden oder Angst oder Leere oder irgendwie sowas. Aber das ist nicht passiert, sondern was passiert ist, ist so eine stille Bewegung, die auch jetzt natürlich noch anhält, nämlich hin zu Gott als Zentrum meines Lebens, zu meinem wahren Ich, das so wird, wie Gott es haben will. Und das ist eben ein innerer Friede und eine innere Freude, die ich so vorher noch nicht erlebt habe und die für mich auch das Kostbarste ist, was ich habe in meinem Leben. Und das ist dann der Fall, solange ich in Jesus bleibe und in seine Richtung gehe. Und wie alle Menschen entferne ich mich auch manchmal und dann merke ich, dass das weniger wird. Deswegen ist es wirklich ganz wichtig, sich immer in diese Richtung zu bewegen und ja, sich den Schatz bewusst zu machen und sich immer wieder dafür zu entscheiden. Deswegen mache ich auch demnächst noch eine Folge, die nehme ich gleich noch auf. Ich fühle mich von Gott entfernt. Das hängt ja damit auch zusammen. Also woher entsteht diese Entfernung von Gott und was kann man tun, um sich Gott wieder anzunähern? Oder kann man überhaupt was tun? Okay, das war die Folge für heute. Ich hoffe, du fandest es interessant. Wenn dir der Podcast gefällt, wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, wenn du mir helfen möchtest, dass ich noch viel mehr Menschen mit diesem wichtigsten aller Themen erreiche, dann kannst du mich gerne mit Spenden unterstützen. Du findest den Link oder alle Angaben in den Shownotes. oder auch ganz oben und ganz unten auf www.mehr-himmel.de. Du kannst einfach einen Betrag deiner Wahl auf mein Konto überweisen. Das ist ein belgisches Konto, nicht wundern. Oder du kannst auch per PayPal mir eine monatliche oder eine einmalige Spende zukommen lassen, ganz wie du möchtest. Es muss kein Riesenbetrag sein. Ich freue mich über jeden Euro, wirklich. Ich weiß das sehr zu schätzen als Wertschätzung und Anerkennung meiner Arbeit. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Und ja, danke dir auch fürs Zuhören. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Deine Marion.